Viele Protestanten, vor allem die in Preußen, setzten die Zwangslage ihrer Kirche gleich mit dem Zustand des deutschen Volkes insgesamt. Volk und Vaterland war das offizielle Motto des Zweiten Deutschen Evangelischen Kirchentages, der 1927 in Königsberg stattfand. Eng verknüpft mit dieser Schwerpunktverlagerung war ein Hang zum Antisemitismus, der immer ausgeprägter wurde. Eine Veröffentlichung des Bundes für Deutsche Kirche von 1927 verkündete, Christus werde am Ende als göttlich verklärter Siegfried der jüdisch-satanischen Schlange mit seiner eisernen Faust den Hals brechen. Im Lauf der 20er Jahre agitierte eine ganze Reihe christlicher Gruppierungen gegen die offiziellen Sammlungen für die Judenmission. Und im März 1930 beschloss die Generalsynode der Altpreußischen Union, dass die Mission kein offizieller Nutznießer von Kirchenmitteln mehr sein solle. Bestürzt über diese Entscheidung verfasste der Präsident der Berliner Mission einen Rundbrief an die Konsistorien und Kreiskirchenräte der preußischen Staatskirche, in dem er vor den heimtückischen Auswirkungen des Antisemitismus warnte und feststellte, erstaunlich, ja erschreckend groß ist die Zahl der landeskirchlichen Geistlichen, zumal der jüngeren Generation, welche der von den Antisemiten betriebenen Agitation schon fast erlegen sind. Unter denen, die in der jüdischen Minderheit eine Bedrohung für das deutsche Volkstum sahen, waren hochrangige Akademiker an den theologischen Fakultäten Preußens. Eine Untersuchung der evangelischen Sonntagsblätter der Jahre 1918 bis 1933 macht deutlich, wie ausgeprägt die ultranationalistische und antijüdische Stimmung in protestantischen Kreisen war. Es war unter anderem dieser Prozess der Neuorientierung und Radikalisierung, der es den Nationalsozialisten so leicht machte, sich im protestantischen Milieu östlich der Elbe zu etablieren. Und was wurde aus der alten preußischen Elite, den Junkern, die einst die ostelbischen Gebiete dominiert hatten? Von allen gesellschaftlichen Gruppen waren die Junker von den Nachkriegsumwälzungen am stärksten betroffen. Für die ältere Generation des preußischen Militäradels war die Erfahrung des verlorenen Krieges und der Revolution geradezu traumatisch. Am 21. Dezember 1918 befahl General von Tschirschki, Kommandant des 3. Garde-Ulanen-Regiments und ehemaliger Flügeladjutant, eine letzte Parade in Potsdam. Da stand er, der alte, rotweinfreudige Haudegen mit seinem schneidigen Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und einer Stentorstimme, die den Lärm des ganzen Bornstädter Feldes überdonnern konnte, und die Tränen liefen ihm über die rauen Backen. Zeremonien dieser Art, und es gab viele davon, waren bewusste historische Rituale des Abschieds und des Rückzugs, das Eingeständnis, dass die alte Welt unterging.